Kindly die Ingrid gefunden. Hallo Ingrid, in der Mauer.
Hoi, Buri.
Wolltest du schnell sagen, wer du bist?
Ich bin Anwältin in der Stadt Zürich. Ich bin Partnerin von der Advokatur Ausserseel und ich bin vieles. Unter anderem bin ich Strafverteidigerin.
Was heisst vieles?
Ich bin auch noch Mutter.
Aha, so meinst du.
Ich bin auch noch, auch noch Privatperson und mache auch noch andere Sachen gerne.
Wir wollen darüber reden, wie man überhaupt einmal in ein Strafverfahren kommt.
Das ist recht schnell passiert.
Das ist viel schneller passiert, und als man meint.
Es fängt schon an, bevor man es merkt. Also, wenn ich jetzt mir so überlege, das erste Kapitel von unserem Buch dreht sich eigentlich vor allem darum, was die Polizei eigentlich macht, was für Daten, was für Informationen rum sind, was der Auftrag ist und ab welchem Zeitpunkt, dass man davon merkt, wie geschafft wird, dass man allenfalls in den Fokus von der Strafverteidigung, von der Strafuntersuchung geraten. Und um dem, dass im ersten Kapitel geht es vor allem um solche Fragen. Also man erfährt eigentlich recht viel über die Funktionsweise und die Arbeitsweise von der Polizei.
Und meinst du, wenn man denn das kennt, nützt das einem etwas oder tut es einem viel mehr beunruhigen und man kommt so rein im Verfolgungswahn?
Nein, ich denke, es nützt einem, auch mir, als zum Beispiel Mutter von zwei pubertierenden Buben. Mir nützt das sehr viel, so wissen, weil man kommt möglicherweise in eine Situation, wo man kontrolliert wird, zum Beispiel beim Autofahren oder zum Beispiel am 1. Mai. Und dann weiss man schon relativ genau, was jetzt könnte kommen, wenn man könnte auf das reagieren. Und man weiss vor allem, ich denke, das ist eine wichtige Take-Home-Message, dass man nicht verpflichtet ist, um irgendwelche Pins rauszugeben, Codes anzugeben. Man hat keine Mitwirkungspflicht. Man kann durchaus höflich sein. Es empfiehlt sich auch durchaus, sich kontrollieren zu lassen. Auch möglicherweise, wenn es mitgehen auf der Post. Also Widerstand in dem Sinn gegen die Polizei ist häufig nicht sehr ratsam. Aber man muss weder etwas sagen, noch muss man mitwirken.
Das finde ich sehr wichtig, dass man versteht, dass man den Mechanismus versteht, dass eben nicht mitwirken, tut nicht eigentlich den Verdacht verhärten, sondern es ist eben umgekehrt.
Das ist wirklich interessant. Von unserem Impuls her haben wir den Eindruck, wir haben ja nichts zu verstecken.
Ja, und wir sind ja auch so erzogen, wenn man gefragt wird, gibt man Antwort.
Genau.
Und dann willst du noch lieber Kind machen, weil du dann denkst, kommt schneller aus dem Posten.
Das, und häufig sind das ja auch durchaus sympathische oder empathische Menschen, die mit uns reden. Und da haben wir wirklich so ein bisschen den Impuls, zum Antwort zu geben und mitzumachen. Und dem
man
Impuls.
Muss einfach, Entschuldigung, man muss einfach auch wissen, dass der empathische Mensch, der einem da begegnet, nicht der ist, der schlussendlich entscheidet.
Das ist richtig, ja.
Aber Entschuldigung, ich
habe. Und genau der Impuls, den kann man unterdrücken, aber nur, wenn man gefasst ist. Und dazu hilft das tatsächlich, wenn man mal ein bisschen weiss, wie überhaupt die Polizei arbeitet, was passiert, bevor man überhaupt eine Vorladung bekommt.
Ja, das denke ich, ein guter Approach. Was ist denn, wenn man eine Vorladung überkommt?
Unbedingt reagieren. Das ist so ein bisschen das, was ich würde sagen, reagieren darauf, wenn man nicht kann oder findet, man braucht eine Begleitung in Form von einer Anwältin oder Anwalt, dann ein Verschiebungsgesuch stellen, aber unbedingt reagieren.
Also wie meinst du reagieren?
Kontakt aufnehmen.
Mit wem?
Also wenn's, bei der Polizei gibt es ja häufig einfach mal ein Telefon. Kommen Sie vorbei? Stellen Ihnen ein paar Fragen. Dann wäre es zum Beispiel ratsam, zu sagen, ja, könnten Sie mir das noch schriftlich geben, den Termin, wo muss ich genau hin, um was geht es, mal möglichst viele Informationen einsammeln und nicht einfach dorthin gehen, unvorbereitet. Das wäre sicher das. Und wenn man von der Staatsanwaltschaft eine Vorladung bekommt oder von der Polizei als delegierte Person, dann nachher kommt man das schriftlich über.
Also delegierte Person heisst, dass du im Auftrag von der Staatsanwaltschaft die Polizei eine Einvernahme machen. Aber wäre dann nicht der erste Tipp, sich beraten zu lassen? Also das wäre jetzt so mein Impuls, zu sagen, hey, wenn du irgendwo krank bist, dann holst du dir auch einen Rat von einer Fachperson.
Unbedingt.
Und du hast mit Polizei, hast mit Profis zu tun, mit Staatsanwaltschaft, hast mit Leuten zu tun, die nichts anderes machen als das. Also da unvorbereitet, ohne sich zumindest kurz beraten zu lassen, denke mich grob fahrlässig.
Unbedingt. Ich habe auch nicht das gemeint. Reagieren habe ich gemeint mit nicht einfach ins Altpapier oder ins Spam, sondern schauen, dass der Kontakt stattfindet, wenn man eben zum Beispiel den Termin nicht wahrnehmen kann. Dass man zum Beispiel Zeit hat, um sich vorzubereiten.
Ja, sich nicht überrumpeln zu lassen. Also auch, da hilft wahrscheinlich auch in das Buch auch wieder, wenn man weiss, was sind überhaupt meine Rechte. Und was passiert, wenn ich jetzt dem Polizisten einfach sage, ich komme nicht?
Genau, also sehr weit verbreitet ist ja so ein bisschen die Annahme, oh je, ich habe gar nicht das Geld für einen Anwalt und wenn ich mich jetzt beraten lasse, dann muss ich da ganz viel Geld herlegen. Die Angst, die ist eigentlich unbegründet. Jeder, der Strafverteidigung macht, weiß ganz genau, dass es Möglichkeiten gibt, je nach Vorwurf, der im Raum steht, dass man dann eben ein Gesuch anstelle um Einsetzung als amtliche Verteidigung. Also ich denke, genau diese Angst oder diese Scheu vor dem Gang zu der Anwaltschaft, die sollte man sich wirklich schenken.
Ja, das heisst ja dann auch nicht, das muss man ja dann nicht einen Anwalt vollumfänglich mandatieren, sondern es geht einfach mal darum, eine Einschätzung zu holen, wie schlimm ist jetzt die Knieverletzung oder wie schlimm ist jetzt der Fall, kann ich allein gehen, kann ich nicht allein gehen, was blüht mir? Okay, und dann kann man sich unter Umständen auch verantworten, allein zu gehen. Aber einfach nicht blind dran traben, weil hinten raus wird es dann unter Umständen viel, viel, viel teurer.
Mm, doch, stimme ich dir zu.
ich habe nichts anderes erwartet, Ingrid. Reden wir doch noch schnell über die Verhaftung an sich. Was würdest du da den Betroffenen mitgeben?
Man muss sich vielleicht das so vorstellen, dass man sich konkreter vor Augen kann führen kann. Eine Verhaftung findet ja häufig am Morgen statt, zu Hause, vielleicht ist man noch im Pyjama. Es läutet an der Tür und draussen stehen vielleicht 7, 8, 9 Personen. Es gibt gerade auch noch Hausdurchsuchung. Also in so einer Situation ist man komplett überrascht. Das ist auch die Idee der Sache. Und da meinte ich, wäre jetzt mein Instandrat, einfach das mal halt zur Kenntnis nehmen, ruhig bleiben und vor allem nichts sagen. Nichts sagen, bevor man sich nicht absprechen konnte mit seiner Verteidigung.
Ich nehme mal an, der Puls geht hoch, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Es wird dann sehr fordernd. Wo ist das Nattel? Geben Sie mir den Code? Wo ist das? Wo ist dies? Also dort ruhig zu bleiben, ist fast unmöglich.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Man hat auch Angst. Es ist unendlich einschneidend, man hat vielleicht wichtige Termine. Es ist natürlich auch beschämend, die Nachbarschaft steht vielleicht auch schon auf dem Gang. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Und ich glaube, in so einer Situation ist es möglicherweise wirklich am geschicktesten, man geht in sich und schnauft durch. Also viel mehr kann man in dieser Situation wahrscheinlich nicht machen.
Im Bauch schnaufen und verlangen, dass man mit einem Anwalt telefonieren kann.
Genau, und das Recht hat man. Vielleicht nicht gerade in dieser Situation bei der Hausdurchsuchung. Möglicherweise geht es im Moment. Da kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf ab, wie die genau durchgeführt wird. Aber bevor man Fragen beantwortet, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig. Und das darf man wirklich. Auch wenn man sagt, ja, gar nichts zu verstecken. Man darf die Zeit sich nehmen und sagen, ich will zuerst mit meiner Verteidigung reden. Wenn man niemanden kennt, macht das gar nichts. Es gibt eine Pickennummer, dann kommt jemand. Und dann gibt es wirklich auch die Möglichkeit, dass man sich im Raum unterhalten kann, der nicht überwacht ist und wo nicht weitere Personen anwesend sind. Das Recht besteht und da auch wiederum nicht Angst haben vor den Kosten.
Was ich mir auch noch wichtig dünkt, es werden einem dann auch schon Blätter vorgelegt, man soll da unterschreiben. Das sollte man auch nicht machen in dieser Situation.
Ja, und noch etwas. Was neu ist jetzt mit dieser StPO-Revision, sind ganz kurze Fristen für die Ziegelung. Es kann sein, dass es, zum Beispiel das Nattel ist immer von ganz grossem Interesse oder der Laptop oder vielleicht auch irgendwelche Dokumente, dass man wirklich am Geschichtsstand einfach mal sagt, so, ich will das gesiegelt haben und dann schaut man es dann in Ruhe an mit dem Anwalt, statt in der Hektik den PIN rauszugeben, in der Hoffnung, wir kommen schneller raus. Also ich glaube, das ist auch so etwas. Man hat vielleicht die Hoffnung, ja, wenn ich dann jetzt alles gebe, was ich will, dann komme ich raus. Das möglicherweise würde das sogar funktionieren, aber es kommt dann am Ende des Tages möglicherweise dann dicke, je nachdem, um was es geht.
Ja, und auch nochmal, auch in dieser Situation, der Polizist, der dir in der Hütte steht, ist nicht der, der darüber entscheidet, schlussendlich, was aus dem Fall wird. Also man gibt auch ein Pfand aus der Hand.
Interessant finde ich vielleicht, wenn ich es von mir aus sagen darf, 2 kleine Neuerungen, und zwar im Zusammenhang mit dem Verteidigungsrecht. Also die Diskussion im Zusammenhang mit der StPO-Revision war ja vor allem, dass die Staatsanwaltschaften noch zusätzlich sollen gestärkt werden mit der Einschränkung von der Teilnahmerechte. Es ist um die Ausweitung gegangen von den Kompetenzen von der Polizei und so weiter. Das war ein grosser Teil von der öffentlichen Diskussion und von den Ansprüchen, auch, die gestellt
wurden. Also du redest von der Revision, die gerade unlängst verabschiedet wurde.
Genau, und jetzt steht, jetzt also aus der Sicht auch von der beschuldigten Personen, steht etwas Interessantes im Gesetz. Und zwar steht drin, dass man Rücksicht nehmen auf die Wünsche der beschuldigten Person bei der Wahl der Verteidigung. Das ist nichts Neues, dass man nachher Möglichkeiten wird, zum Beispiel jemanden berücksichtigt, der schon ein Mandatsverhältnis oder ein Vertrauensverhältnis bestanden hat. Und neu steht das Wort drin, und zwar das Wort Eignung.
Geeignet. Also der Anwalt muss geeignet sein.
Verteidigung sollte geeignet sein. Und ich bin noch gespannt, wie das denn umgesetzt wird, die Eignung. Aber eigentlich fände ich das ein wichtiges Wort, dass halt nicht jemand kommt, der das hobbymäßig betreibt, gerade in dieser ersten Phase, wo man eigentlich noch etwas kann bewirken kann. Wie du sagst, mit einem Pfand, zum Beispiel mit einem Verhandlungspfand, oder wie man es dieser Ebene für das, was nachher kommt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wobei, oder? Wir haben ja einfach auch das Problem in der Ausgestaltung von denen, wer Verteidigung auf Platz ruft. Der Kanton Zürich ist jetzt da noch fortschrittlich, dass das über das Büro läuft oder über PIKE-Nummern, dass nicht der einzelne Staatsanwalt, der selber am Fall ist, der Verteidiger, also der Gegner kann aussuchen. Aber eben, wir haben ja dann andere Kantone, wo der Staatsanwalt dann der Verteidiger quasi seinen Gegner kann aussuchen. Und da kann natürlich das Wort Eignung kann dann auch als Feigenblatt für ganz viel herhalten.
Genau, das interessiert mich darum. Möglicherweise könnte man als beschuldigte Person so mit der Eignung eben auch ein Wechselgesuch begründen. Dass man wie sagt, die Person, die hier gekommen ist, eignet sich letztlich nicht, ist fachlich nicht qualifiziert.
Ja, ja.
Mal schauen.
Wir werden es sehen. Und du hast noch von einem zweiten Aspekt geredet.
Ich habe noch einen zweiten Aspekt gesehen, das würde ich jetzt aber nicht als Stärkung der Verteidigungsrechte bezeichnen, aber ich finde es interessant. Und zwar Protokollierung. Bis jetzt ist das eine unsägliche Situation gewesen. Man muss sich das vorstellen, man ist verhaftet worden und dann kommt man in einen Raum, wo man zuerst mal befragt wird, sitzt her und dann hat es im besten Fall einen Protokollführer oder eine Protokollführerin und einen Polizist oder eine Polizistin stellt Fragen. Und am Schluss wird das alles ausgedruckt und man muss es durchlesen, man kann noch Einwände bringen und
man muss es schreiben. Darf ich noch sagen, es ist kein Wortprotokoll, sondern der Polizist fragt, die beschuldigte Person gibt Antwort, vielleicht auch auf Mundart, dann wird das quasi übersetzt in ein Hochdeutsch oder wie es da halt verstanden wird, wird wie wild tippt und am Schluss wird einem das vorgeleitet zum Durchlesen und Unterschreiben. Und mit dem Unterschreiben tut man lizenzieren, dass es so, wie es in einem Staat auch soll gesagt worden sein. Genau. Jeder, der schon mal so eine Situation erlebt hat, da siehst du Tag und Nacht. Also da gibt es Leute, die sehr gut protokollieren können, da gibt es andere, die von vierstündigen Einvernahmen 7 Seiten schreiben. Also da siehst du wirklich alles.
Genau, und man ist ja auch fix und fertig. Stell dir mal vor, nach x Stunden solltest du das Zeug nochmal durchlesen.
Vor allem, es ist eine Übersetzung meistens, eine Übersetzungsarbeit von dem Protokollierenden in eine juristische Sprache. Und du als Laie, wenn du nicht juristisch gebildet bist, kannst du die Fallstricke gar nicht erkennen. Und dann kommt noch die Konzentrationsproblematik dazu, ja. Dass du nachher...
Und nach der dritten Korrektur, wenn die Polizistin oder der Polizist Hemd rührt und findet jetzt Himmel nochmal, jetzt sind wir dann langsam im Vierabend, dann getraut man sich doch irgendwann auch nicht mehr so.
Aber was willst du jetzt?
Und was ich eben spannend finde, ist, man kann neu offiziell dann, die Einvernahme aufnehmen. Und das Protokoll wird im Nachhinein geschrieben und man muss es auch nicht mehr signieren. Also es kann positiv und negativ sein. Also man hat in dem Sinne Kontrolle unmittelbar nicht, man hat eine Aufnahme und muss davon ausgehen, dass das dann auch so mehr oder weniger abtippt wird.
Wobei also das kann eine da, Qualitäts... Da, aber ich habe gerade auch da wieder einen Einwand, weil ein Wortprotokoll ist nicht wahrer als das, was wir heute haben. Und zwar darum, weil alles Nonverbale verschwindet, nur schon der Klang von der Stimme, das ist sehr ein wichtiger Botschaftsträger. Also mir ist unverständlich, aber wirklich unverständlich, dass man überall, geht man mit der Zeit, aber bei der Protokollierung sind wir wirklich noch im Postkutschen-Zeitalter. Und so etwas macht mich so richtig verrückt.
Absolut, aber findest du das nicht immerhin einen Schritt raus ins nächste Zeitalter? Dass man es wenigstens aufnimmt und nicht mehr Ort und Stelle mühselig tippt und dann noch mal so unterschreiben? Das könnte man ja so sehen. Mal positiv, oder?
Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich meine, wir sind die Revision über eine Revision über eine Revision. Ich meine, es wäre einfach auch in der Zeit, in der Protokollierung, auch mit der Zeit zu gehen. Ja. Und das ist ja, gerade die Staatsanwaltschaften wehren sich dagegen, weil es ein Kontrollverlust ist. Und das zeigt eigentlich, dass das Missbrauchpotenzial da ist, weil gerade die das Protokoll in der Hand haben und die Macht haben, wehren sich. Also irgendetwas ist faul im Staat Dänemark. Und
Das ist auch nochmal ein Plädoyer, das ich jetzt hier halte und jetzt fast noch verrückt wird. Es ist ein Plädoyer, das ich halte, das einfach sagt, hey, im Zweifel einfach mal ruhig sein. Weil auch wenn du keinen Anwalt im Raum hast, der die Protokollierung nicht überwacht, es kann sehr viel dahinstehen.
Ganz genau. Und der Punkt ist ja, dass das ein Beweis ist nachher. Und zwar
das
genau
ist
so.
Königsbeweis.
Es ist der Beweis, oder? Und dann wird dann nachher der Rest vom ganzen Verfahren wie immer wieder vorgehalten. Also von dem her, darum ist es ja so wichtig.
Ja, nein, die Protokollierung ist ein stetiges Thema von mir. Ich kann mich da richtig innovieren. Aber eigentlich ist es jetzt ein Fest, nämlich das 1. Mai-Fest. Ich schlage vor, wir suchen uns irgendein Bierli.
Danke vielmals fürs Gespräch.
Danke dir auch, Ingrid.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.